Wir hören jetzt miteinander den Predigtext. Ich lese, um diesen ganzen Zusammenhang doch noch einmal herzustellen und damit wir das alles noch einmal miteinander hören, diesen ganzen Abschnitt vom Fischzug des Petrus aus Lukas 5, denn dieser ganze Abschnitt soll uns ja in diesen Tagen hier miteinander beschäftigen. Es heißt dort: Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ihr Lieben, das ist unerhört. Wenn er ihre Häuser gefordert hätte, wenn er ihr Eigentum beschlagnahmt hätte, wenn er seine Hände auf Tisch und Stühle gelegt hätte mit den Worten: Das alles gehört mir. Das Maß wäre voll gewesen. Was er aber tut, sprengt jedes Maß. Muss es nicht die Leute den Atem verschlagen haben? Sie stehen dabei, diese vielen Menschen am Ufer, und denken: Meine Zeit, leben und leben lassen. Unser uraltes, ungeschriebenes Gesetz wird hier mit Füßen getreten. So weit darf es nicht kommen. So weit kann es nicht kommen. Das darf nicht einmal Gott. Er aber kommt wie zufällig daher und tut das, was man selbst Gott übel genommen hätte. Ihr Lieben, das ist er, der Herr Jesus. Er legt seine Hand nicht auf dies oder das. Er legt seine Hand auf Menschen. Er will auch keine christlichen Attrappen. Er will Menschen, die sich mit Leib und Leben an ihn verlieren. Nicht dein halbes Leben will ich. Nicht deine frommen Gedanken. Ich will dich. Darum beschlagnahmt er ihr Leben. Und er beschlagnahmt es ganz. Wie Jesus das tut, wie er Menschen, die das nie geglaubt hätten, die das ja auch nie und nimmer wert gewesen wären, wie er sie ruft und beruft, davon spricht unser Text. Wir schreiben über unsere Predigt, wie Jesus aus Sündern Menschenfischer macht. Wie Jesus aus Sündern Menschenfischer macht. Ich habe drei Teile. Erstens, er steigt in ihr Boot. Zweitens, er stellt sie vor Gott. Und drittens, er sendet sie in der Menschen allergrößte Not. Er steigt in ihr Boot, er stellt sie vor Gott, er sendet sie in der Menschen allergrößte Not. Wir sehen das hier, er steigt in ihr Boot. Wir haben das gestern schon miteinander bedacht. Da ist also dieser Petrus, voller Alltagssorgen. Der ist so voller Existenzkampf, auch voller Enttäuschungen, voller Probleme. Er rechnet, er kalkuliert, die Kasse muss doch stimmen. Er flickt seine Netze, völlig in sich gekrümmt. So haben wir es gestern gesehen, steht er da. Er ist so ganz und gar bei sich selbst und ist damit uns allen ja sehr, sehr ähnlich, dieser Petrus. Nur mit sich selber beschäftigt. Denkt mal so ein bisschen nach, wie das bei euch ist. Sind wir nicht alle ein bisschen zu sehr mit uns selber beschäftigt? Aber plötzlich ist Jesus da, mitten in der Arbeit, mitten im Geschäft, mitten im Existenzkampf, mitten im Drunter und Drüber der Probleme des Menschen, legt Jesus seine Hand auf den Menschen, hier auf Petrus. Und damit fängt es an. Der Mensch muss für einen Moment lang seine Netze lassen. Er muss die in sich gekrümmte Haltung aufgeben. Er muss das gebeugte Haupt erheben, das er zur Erde geneigt hat. Zu der Erde, in die man ihn ja eines guten Tages hineinlegen wird. Der Mensch muss innehalten. So fängt es mit Jesus an. Menschen werden genötigt, innezuhalten, endlich einmal still zu werden. So fängt es an. Und bei vielen Leuten hört es hier schon auf. Das ist ja ihre große Angst, einmal still zu werden. Einmal Gedanken, die doch aufbrechen, wirklich zu Ende zu denken. Einmal Fragen, die sich doch erheben im Verlaufe eines Lebens. Solchen Fragen wirklich standzuhalten. Ich weiß es von vielen, sie wagen es nicht, innezuhalten. Sie wagen es nicht. Ich verstehe es ja auch. Es ist ja auch nicht leicht. Vielleicht latent die Sinnlosigkeit dieses Lebens zu spüren, dieses Lebens, das ja sinnlos ist, wenn Gott nicht ist, wenn es das Evangelium nicht gibt. Welch eine trostlose und sinnlose Welt. Und was sollen sie denn machen, die Christus nicht kennen, die das vom Evangelium nichts wissen? Was sollen sie machen? Da kann man sich nur betäuben, durch Arbeit oder andere Mittelchen, um nicht zur Ruhe zu kommen, denn diese Ruhe ist ja unerträglich. Um nicht zur Stille zu kommen, denn diese Stille wäre ja nicht auszuhalten, plötzlich angegähnt zu werden von der Sinnlosigkeit des Daseins. Wer hält das schon aus? Wer hält das schon aus? Aber wer das einmal wagt, still zu halten und zu hören, dem wird es ähnlich ergehen, wie es dem Petrus erging. Er hat das nun gewagt. Er, der sich Jesus gekonnt vom Leibe gehalten hatte, wir sehen die Szene noch einmal vor uns. 100 Meter von ihm entfernt, da drängt sich das Volk, um Gottes Wort zu hören, aus dem Munde Gottes selber. Jesus, der Sohn Gottes. Der Messias, über Jahrhunderte sehnlichst erwartet, er ist dort am See Genezareth, in diesem Lebensbereich des Petrus, predigt ewiges Gotteswort und 100 Meter weiter der Petrus wäscht seine Netze. Keine Zeit auf Gott zu hören, keine Lust auf Gott zu hören, nur mit sich selbst beschäftigt. Und dann rückt ihm Jesus auf den Leib und sagt, Petrus, ich brauche dich. Ich brauche dein Boot. Lass mich einsteigen in dein Boot. Plötzlich ist Jesus da. Und er hat es Jesus erlaubt, in sein Boot einzusteigen. Und dann hat er mit all den anderen gehört, zugehört, hingehört. Jesus kam zu Wort im Leben eines jungen Mannes. Und da wurde Petrus still. Er hörte und er dachte und er fragte, wie ist das mit meinem Leben? Es wird doch einmal vorbei sein. Und dann? Wie ist das mit meiner Schuld? Sie wird mich doch einmal verklagen. Und dann? Wie ist das mit Gott? Wenn er mein Leben in das Licht seiner Heiligkeit stellt, was wird dann sein? Petrus hat es gewagt, Jesus einmal ausreden zu lassen. Gewagt es, ihn hineinreden zu lassen in sein Leben. Er hat also die angefangenen Gedanken zu Ende gedacht. Er hat die Frage nicht abgewürgt. Er hat sie vor Jesus bewegt. Jesus kam zu Wort. Wagen wir es noch, ihn zu Wort kommen zu lassen? Wagt ihr es noch, still zu werden? Nicht nur so programmgemäß, um so ein bisschen stille Zeit abzuhaken, darum geht es ja nicht. Sondern in dieser stillen Zeit auch wirklich still zu werden, zu hören, zu denken, zu fragen. Wagen wir es noch, nicht sofort abzuschalten, wenn sein Wort an die Nieren geht. Und es geht an die Nieren. Wagen wir es auch dann still zu halten, wenn er den Nerv unseres Lebens trifft. Und es geht um den Nerv unseres Lebens. Wagen wir es noch, still zu werden? Können wir es denn noch? Können wir es denn noch? Wir alle sind ziemlich wohlstandsgeschädigt, macht euch nichts vor. Die Medienflut, die sich über uns ergießt, sie macht es uns so schwer, still zu werden. Ihr habt ja gehört, ich komme gerade aus Afrika. Es riecht noch so ganz afrikanisch. Ich habe Menschen besucht, die wohnen so weit weg, auch Weiße. Die wohnen so weit weg von der Zivilisation, dass keine Radiowelle sie erreicht. Ist das schön. Was ist das denn? Keine Radiowelle. Fernsehen haben sie irgendwann mal gesehen, als sie in der Großstadt waren und so, aber sonst kommt das da nicht vor. Menschen erlebt, die ganz anders leben als wir. In großer Kargheit zum Teil. Mit einem sehr harten Lebens- und Existenzkampf. Sie sind aber nicht überflutet von solchen Medienwellen wie wir. Darum eine ganz andere Weise des Hörens. Eine ganz andere Weise. Sie können nicht genug kriegen vom Evangelium, wenn es sie einmal gepackt hat. Und eine Fähigkeit, eine rein menschliche Fähigkeit der Konzentration, dass man merkt, die haben, als sie ihre Schularbeiten gemacht haben, nie gleichzeitig Radio laufen lassen. Weil das einem ja die Konzentration nimmt. Auch zum Hören auf Gottes Wort. Das ist so. Auch zum Gebet. Man kann ja nicht einen ganzen Tag lang unkonzentriert leben, um dann 10 Minuten vor Gott stille zu werden. Dann 10 Minuten konzentriert beten, das geht nicht. Einen Tag unkonzentriert leben und dann 10 Minuten konzentriert beten, geht nicht. Wie dein Tag, so dein Gebet. Wie dein Tag, so deine Nachfolge. Das merkt man erst wieder, wenn man mit solchen Menschen zusammenkommt, die erstmal rein von Natur aus völlig anders leben als wir. Darum frage ich mich nur, wagen wir es noch, auf sein Wort zu hören? Können wir es noch? Ich glaube, wir sollten uns schützen und schirmen. Dass nicht so viel Unruhe hineingeht durch unsere Augen in unsere Seele. Weißt du, dass deine Augen mit deiner Seele verbunden sind? Dass nicht so viel Unruhe hineingeht durch unsere Ohren in unsere Seele. Weißt du, dass deine Seele mit deinen Ohren verbunden ist, dass das zusammengehört. Jesus sprach zu Simon: Fahre auf die Höhe und dann werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Fahrt dahin, wo es am tiefsten ist. Und Simon antwortete ihm und sprach: Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Natürlich hatte Petrus ganz bestimmt schon bessere Nächte gesehen und erlebt. Sicher hatte er schon mehr Fische im Netz gehabt als nun gerade in dieser vergangenen Nacht. Aber es ist so, als würde diese letzte Nacht, die er gerade hinter sich hat, als würde sie auf einmal so etwas wie ein Gleichnis sein, ein Bild für das ganze bisherige Leben. Für das Leben dieses Mannes, als Jesus noch nicht darinnen war, in diesem Leben. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ich weiß nicht, ob Petrus das, als er das hier so sagt, selber schon so empfand, aber das sagt uns ja die Heilige Schrift. In einem Leben ohne Jesus ist es Nacht. Da kann man viel künstliche Beleuchtung anbringen und sich damit natürlich so ein bisschen über seine Finsternis hinweglügen. Aber es ist Nacht. Man kann eine große Familie haben, eine schöne Arbeit und die Karriere klappt auch. Man kann viel künstliche Beleuchtung haben. Und dennoch, in einem Leben ohne Jesus ist es Nacht. Künstliche Beleuchtung, aber die Sonne, weißt du, die Sonne scheint da nicht. Der Tag ist da nicht angebrochen. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist das Leben ohne Jesus. Das ist das Leben ohne Jesus. Das ganze Leben in Bewegung, aber immer im Kreis. Immer Nacht. Bei allem künstlichen Glanz irgendwie dunkel. Irgendwie leer. Dunkel, als sei da kein Licht. Leer, als seien da Löcher im Netz. Das, was man vom Leben erwartete, traf nicht ein. Tag für Tag gearbeitet, sich gemüht, sich gebückt, aber keinen Frieden gefunden. Wie vielen Menschen geht es heute so? In einem Leben ohne Jesus ist es Nacht. Und darum kommt er ja in die Welt. Er kommt nicht, weil es bei uns so hell ist, sondern so dunkel. Nicht, weil wir so erfüllt sind, sondern so leer. Weil unser Leben so ist, wie es ist. Darum kommt Jesus und sagt: Fahr hinaus, wo es am tiefsten ist. Und dann werft eure Netze aus, damit ihr einen Zug tut. Tu das, was ich dir sage. Halte dich an mein Wort, sagt er. Richte dich nach meinem Wort. Eine vergebliche Nacht, nichts gefangen. Er aber sagt: Fahrt raus und senkt eure Netze in die Tiefe. Damit sagt Jesus: Petrus, ich verspreche dir, dass ich die Ergebnisse der Nacht annulliere. Ich verspreche dir, dass ich dir etwas gebe, was du dir selber nicht geben kannst. Ich kann es und ich tue es. Ich verspreche dir, dass du mehr im Netz haben wirst, als du dir selber jemals verdienen, als du dir selber jemals erarbeiten kannst. Fahre hinaus, tu, was ich dir sage. Und jetzt, damit haben wir ja gestern geschlossen, liegt so etwas wie eine atemberaubende Spannung über dieser ganzen Szene, über diesem Leben des Petrus, der es mit Jesus zu tun bekam. Petrus, wirst du es wagen? Wird der Mensch es wagen mit Jesus? Ihr Lieben, das ist die heißeste und die glühendste Frage, die Menschen in unserer Welt zu beantworten haben. Wirst du es wagen mit Jesus? Da ist der Mensch gefragt. Alles, was er bisher erfahren hat, spricht dagegen. Die Wirklichkeit einer ganzen vergeblichen Nacht spricht dagegen, eines ganzen vergeblichen Lebens. Und ich höre das Hohngelächter derer, die etwas von der Sache des Lebens verstehen. Ein Berg von Realitäten steht gegen ein schlichtes Gotteswort. Und nun geht es um alles. Sind unsere mit unseren Sinnen erfahrbaren Realitäten letzte Wirklichkeit oder ist sein schlichtes Wort die letzte Wirklichkeit? Es geht um alles. Mit der Theorie ist es jetzt vorbei. Jetzt muss es gewagt werden oder Petrus erfährt es nie. Wird er es wagen mit Jesus? Alles spricht dagegen. Nur der Herr selber spricht dafür. Nichts gefangen, sagt Petrus, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Ein Mensch lässt sich ein auf Jesus. Ihm wird ein Wort Jesu plötzlich glaubwürdiger als die Erfahrungen seines ganzen bisherigen Lebens zusammengenommen. Auf dein Wort hin. Er nimmt ihn also beim Wort. Weißt du, dass du Jesus beim Wort nehmen kannst? Er will erfahren, ob sein Wort gilt. Weißt du, wie man erfahren kann, ob sein Wort gilt? Man erfährt es im Wagnis des Glaubens, dass man sich drauf einlässt, praktisch und total. Ein Mensch nimmt Jesus beim Wort und Jesus war eingestiegen. So ist das, wenn Jesus aus Sündern Menschenfischer macht. Er spricht sie an, wirbt um ihr Vertrauen und wo er solches findet, steigt er ein. Er steigt in ihr Boot, in das Boot ihres Lebens. Der zweite Gedanke, er stellt sie vor Gott. Er stellt sie vor Gott. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, gehe weg, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Irgendetwas hat den Petrus umgeworfen. Warum freut er sich nicht einfach über die vielen Fische und damit basta? Warum ist er so unendlich erschüttert? Ich glaube, ihr Lieben, als der das sah, als diese Boote mit den vielen Fischen so tief einsanken, da hat Petrus noch einmal die leeren Boote der Nacht vor sich. Welch ein Gegensatz, welch ein Kontrast. Da war ja nun buchstäblich nichts drin, nur Schmutz, dreckige Netze, die ganze Nacht gearbeitet und nichts als Schmutz. Das ganze Leben zugebracht, wie im Trüben gefischt und nichts Gültiges erreicht, nichts Ewiges erlangt. Das bisherige Leben ohne Jesus war ganz und gar verfehlt. So ist es bis heute bei jedem, der Jesus nicht kennt. Wieso verfehlt? Fragte mich mal eine Mutter. Wieso verfehlt? Wir haben unseren Existenzkampf bestanden. Wir haben unsere Kinder groß gemacht und alle was geworden. Ist das nichts? Da habe ich gesagt, nein. Angesichts der Ewigkeit ist das noch nichts. Die Kinder großkriegen in dieser Welt, das macht uns jeder Sperling spielend vor. Das können sogar die Ameisen. Das ist noch nichts besonders Menschliches. Das noch nicht. Das ist nichts Ewiges. Das ist nur selbstverständlich, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Nein, das meinen wir nicht. Wir meinen mehr. Dieses unser Leben spielt sich ab vor dem Angesicht der kommenden Ewigkeit. Darum geht es. Da haben wir zu bestehen. Da haben auch unsere Kinder zu bestehen. Das ist das Resultat eines Lebens, das ohne Jesus ist. Das ist leer, dieses Leben.
Aber plötzlich steht hier, und sie fingen eine große Menge Fische. Ihr Netz zerriss, sie füllten beide Schiffe voll, dass sie tief einsanken. Die leeren, verschmutzten Boote und dann die vielen blanken Fische. Wisst ihr, das bekommt der Petrus nicht zusammen. Das passt nicht zueinander. Ein Leben voller Gnade gegen ein Leben voller Schuld? Das kann doch nicht sein. Das hatte Petrus immer ganz anders gehört. Immer ganz anders. Wo jemand schuldig war, war er verdammt in alle Ewigkeit. So war er aufgezogen. Und er wusste, dass er schuldig war. Nun erlebt er diesen Mann Gottes und wird so unendlich beschenkt. Und ich sehe ihn, wie er da vor Jesus steht, völlig fassungslos und sagt, Herr, du irrst dich. Du irrst dich. Du hast dich in der Adresse geirrt. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so makellos, dass Gott mit mir was anfangen könnte. Herr, ich bin das nicht wert. So dreckig wie meine Netze, so dreckig ist meine Seele. Und dann sagt Jesus, und so voll wie deine Boote, so voller Gnade ist der Vater im Himmel. So barmherzig ist Gott. Ja, so barmherzig ist Gott. Die ganze Nacht, ein ganzes Leben und dennoch leer geblieben. Aber jetzt, ich sehe die Boote vor mir. Die Sonne, die scheint zu schräg auf diese Boote voller Fische. Nicht? Die sind da alle so ein bisschen silbrig. Das heißt, das blitzert und blinkt. Jeder Fisch ist ein Signal. Petrus, Gott hat dich lieb. Das sind jetzt keine normalen Fische, sondern das sind Fische der Gnade. Gott hat dich lieb. Sie blitzen und blinken in der Sonne, jeder einzelne. Gott hat dich lieb. Das ist wahrhaftig nicht zu fassen. Gott ist nicht zu fassen. Diese Barmherzigkeit Gottes, wer will sie fassen? Und so steht er denn auch da, fassungslos. Ich bin ein sündiger Mensch. Gehe von mir hinaus. Aber wisst ihr, der das jetzt sagt, der spricht nicht mehr aus der Distanz zu Jesus, die er noch hatte, als er mit seinen Netzen beschäftigt war. Er ist jetzt der sein Leben Jesus vor die Füße legt. Er fällt ja vor ihm nieder. Es ist der nicht fassen kann, dass die Ewigkeit sich so um ihn kümmert. Leere, schmutzige Hände und doch von Gott geliebt. Welch ein Gott. Gilt das auch für mich? Ja, das gilt auch für mich. Gilt das auch für dich? Ja, das gilt auch für dich. Egal wer ich bin, egal wer du bist. Unabhängig von dem, was ich mir je geleistet habe, du, unabhängig von dem, was du dir je geleistet hast. Ich habe euch das gestern erzählt, mit dieser Begegnung, die ich hatte im Zuchthaus mit einem jungen Mörder. Und in diesem Zuchthaus hat Jesus diesen jungen Mann erreicht. Und der wusste es. Wenn ich auch hier nur noch lange sitzen werde, bei Gott habe ich Gnade gefunden. Und so hatte er angefangen, in dem Zuchthaus anderen von Jesus zu erzählen. Wie Jesus aus Sündern Menschenfischer macht. Er steigt in ihr Boot. Er stellt sie vor Gott. Und dieser Gott ist ein barmherziger Gott, der uns nicht prügelt, der uns nicht zerstört, sondern der uns frei machen möchte von dem, was uns zerstört. Er steigt in ihr Boot. Er stellt sie vor Gott. Und nun noch zum Schluss. Er sendet sie in des Menschen allergrößte Not. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ja, ihr Lieben, es ist unerhört. Er legt seine Hand auf ein junges, blühendes Leben. Er beschlagnahmt es ganz. Und es finden sich damals, wie heute, junge Leute, die sich das bieten lassen. Und die Welt, um die es geht, die steht daneben und begreift das nicht. Was ist das für ein Irrsinn, sagte mir mal einer. Für eine Sache, die geglaubt werden muss, gibt man doch nicht sein Leben aus der Hand. Ich habe zurückgefragt, gibt es denn überhaupt eine wesentliche Sache in dieser Welt, die nicht geglaubt werden muss? Ich habe einmal einen anderen Beruf gehabt und bin dann rausgegangen aus diesem Beruf, um ganz in den Dienst Jesu zu gehen. Da haben sie mir gesagt, wärst du in deinem alten Beruf geblieben, dann hättest du das Richtige getan. Das ist doch nur ein Glaubenssatz. Ist doch nur ein Glaubenssatz. Wärst du Atheist geblieben, dann hättest du das Richtige getan. Ist doch nur ein Glaubenssatz. Wer das sagt, deutet die Welt auf seine Weise. Niemand kann sich dafür verbürgen, dass diese Deutung stimmt. Es ist wahr, was junge Männer und junge Mädchen, was Männer und Frauen gewagt haben und wodurch jede natürliche Deutung dieser Welt beleidigt wird, das ist auf Glauben geschehen, das ist richtig. Und wenn alle Welt schreit, das ist ein unmögliches Wagnis, so haben wir doch einen gewisseren Grund als alle Meinungen dieser Welt. Wir haben einen Herrn, der sich dafür verbürgt mit seinem Leben, dass das Wagnis des Glaubens nicht ins Leere geht. Der, der den Petrus von seinen Netzen wegholte, deutet uns die Weltgeschichte nun einmal nicht aus der Froschperspektive dieser Zeit. Er deutet sie aus dem Blickwinkel der Ewigkeit. Und da wird vieles klein, was sonst groß für uns ist. Da steht die Frage nach Geld und Gut nicht mehr oben an. Da ist Ansehen und Ehre nicht mehr Trumpf. Da fragt man nicht, wie lukrativ ist das Geschäft. Da begreift man plötzlich, dass der Sinn der Weltgeschichte woanders begründet ist. Nicht in unseren Fragen, sondern in seinen Antworten. Nicht in unseren Sorgen, sondern in seiner Liebe. Und seine Liebe und Sorge ist, dass Menschen in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dadurch verloren, dass sie seiner Liebe und seiner Macht nicht trauen. Sondern seine Liebe und Sorge ist, dass Menschen ewig gerettet werden. Und so bietet uns dieses Wort hier, dieser Text, nicht eine alte Geschichte. Hier ist Deutung der Weltgeschichte. Um nichts anderes geht es. Und um nichts anderes geht es hier auch, als dass das Reich Gottes gebaut werde. Dass Gottes Anspruch sich durchsetze. Dass die Netze des Evangeliums ausgeworfen werden in das Elend dieser Welt. Und aus dem Blickwinkel der Ewigkeit ist das das eine Wesentliche. Vieles mag wichtig sein, aber im Evangelium stoßen wir auf das Wesen aller Dinge. Ihr Lieben, ich bitte euch, das wirklich sehr nüchtern zu sehen. Gott hatte einen Sohn. Diesen Sohn sendet er in die Welt. Sendung heißt auf Latein Missio. Gott hat einen Sohn und den macht er zum Missionar. Das ist seine Sendung. Gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schon bei der Geburt Jesu heißt es, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Denn er wird sein Volk retten aus seinen Sünden. Jesus heißt, Gott rettet. Das heißt der Name Jesus. Gott rettet. Gott hat einen Sohn, den macht er zum Missionar. Und dieser sein Sohn sagt, Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Meine Sendung. Menschen zu retten, das sagt er der Kirche, setzt sich in eurer Sendung fort. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Seine Sendung und unsere Sendung sind inhaltlich Ein und dieselbe Sache. Ein und dieselbe Sendung. Darum geht's. Und wenn es einer Kirche darum nicht mehr geht, dass Menschen ewig gerettet werden, dann ist sie keine Kirche. Denn diese Sendung ist das Entscheidende und nicht die Kirche. Diese Mission steht nicht im Dienst der Kirche, sondern die Kirche steht im Dienste dieser Mission. Und wenn ein CVJM das nicht mehr will, dann kann er sich den Namen christlich nicht mehr leisten. Kann er sich nicht mehr leisten. Denn der Christus will Verlorene retten. Darum geht es, um nichts anderes. Und seine Sendung setzt sich in unserer Sendung fort. Wer Gott ernst nimmt und nach seinem Willen fragt, der landet beim Missionsbefehl, dass Menschen ewig gerettet werden. Da sind Menschen, deren Leben ist zerstört. Und das will uns dieses Wort sagen. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, sie hassen sich aufs Blut. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die schießen aufeinander. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, sie lügen sich an. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die haben Angst. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die sind traurig. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die zerstören ihre Liebe. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die zerstören ihre Ehe. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen, die fragen nur nach sich selbst. Bringt ihnen Jesus. Da sind Menschen voller Aussatz der Sünde. Bringt ihnen Jesus. Tiefe Gefangenschaften. Den Gefangenen predigt Befreiung. Ich habe das jetzt in Afrika so hautnah erlebt. Ich habe mit weißen Leuten gesprochen, mit weißen Farmern. Einige von ihnen waren vor einem Jahr zum Glauben gekommen. Vor einem Jahr. So ein bisschen kirchlich waren sie ja alle. Man kann sich das Kirchliche ja aufkleben wie ein Etikett. Zum lebendigen Glauben gekommen. Vorher waren sie ganz tief in einer Ideologie, in dieser Ideologie der Apartheid. Da sagt mir eine Farmerin, ich hätte das ja fast nicht geglaubt, wir können das ja gar nicht denken, weil das unsere Lage nicht ist, die sagt mir, ich habe immer gedacht, Schwarze sind keine Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hab immer gedacht, Schwarze sind keine Menschen. Ich habe immer gemeint, diese Apartheid, das ist Bösartigkeit. Jetzt habe ich gelernt, das ist gar keine Bösartigkeit allein, sondern das ist eine ganz tiefe Gefangenschaft. Eine ganz tiefe Gefangenschaft. Diese Frau bekehrt sich. Jesus kommt in ihr Leben. Ein Jahr später ist sie dabei, die Schwarzen zu Jesus zu führen. Ihre Gefangenschaft ist zerbrochen. Das Evangelium hat sie überwunden. Politische Parolen können nicht überwinden. Der Geist Gottes überwindet. Das ist der Unterschied zwischen Politik und Pneuma. Pneuma heißt Geist. Die Politik kann im Grunde genommen das Herz des Menschen nicht erreichen. Keine Macht der Welt kann die Gefangenschaft der Sünde durchbrechen. Aber das Evangelium holt Gefangene heraus aus ihren Gefängnissen. Eine wunderbare Erfahrung unserer Tage. Sitzt da diese Frau vor einem Jahr noch, das sind keine Menschen? Sitzt da diese Frau und hält jeden Morgen mit ihnen eine Andacht und gibt ihnen Gottes Wort. Betet, betet für die Schwarzen. Da war ein Mann, der hatte Aussatz. Das ist das Missionsfeld. Das ist das Missionsfeld auch hier. Ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen durch die Fassaden unserer reichen bürgerlichen Welt. Hinter mancher menschlicher Grandezza wohnt Elend, Sünde und Schuld. Hinter mancher sonnengebräunter Jugendlichkeit wohnt Verzweiflung und Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott. Lasst uns liebend durch alle diese modernen Masken hindurchblicken. Lasst uns begreifen, dass sie verschmachtet sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist die größte Not, dass Menschen Jesus nicht kennen, dass Menschen Jesus nicht haben. Darum bringt ihnen diesen Jesus, bringt ihnen diesen Herrn, der das ewige Leben ist. Wisst ihr, nicht auf den äußeren Erfolg kommt es an. Zwar hat Petrus zu Pfingsten erlebt, wie 3000 Menschen auf einmal im Netz des Evangeliums waren. Und sicher hat er sich erinnert dann an diesen wunderbaren Fischzug im See Genezareth. Aber Jesus fragt nicht danach, wie groß der Erfolg ist, den wir von uns aus erringen. Er fragt danach, wie treu wir sind im Einzelnen, wie treu wir sind im Kleinen. Nicht der augenscheinliche Erfolg, auf den kommt es nicht an. Mancher seiner Jünger hatte mit einem Fisch sein Netz schon voll. Aber ich frage dich, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du eine Jüngerin Jesu bist, ich frage dich, bist du ein Menschenfischer? Hast du wenigstens eine Angel ausgeworfen nach einem Menschen, der Jesus nicht kennt? Hast du wenigstens einen Menschen im Auge, für den du betest, dass er gerettet wird, für den du etwas tust, damit er mit Jesus in Kontakt kommt? Ihr Lieben, wir sind gesandt in diese Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Bringt ihnen Jesus. Seine Macht reicht ja hinab in die tiefen Tiefen des Sees, wohin die Fische sich vor dem Licht der Sonne geflüchtet hatten. Seine Macht reicht auch hinab in alle Tiefen menschlicher Schuld und Angst. Darum sagt er ja, fürchte dich nicht. Glaubt nicht an eure Macht, aber an seine Macht. Habt nur eine Bitte, Herr, setz du dich durch. In meinem Leben, in meinem Dienst, setz dich durch gegen meine Eitelkeit und meine Angst. Setz dich durch gegen meinen falschen Eifer oder meine Resignation. Setz dich durch gegen meine Selbstgerechtigkeit oder meine Minderwertigkeitskomplexe. Diese eine Bitte, Herr, setze dich durch und hab das Vertrauen, dass er es wirklich tut. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Wir wollen ihm auf der Spur bleiben, wenn er uns zu den Aussätzigen führt. Wir wollen singen und sagen, dass Jesus lebt. Und ihr Lieben, wir wollen warten auf den großen kommenden Tag, an dem die Lieder, die Loblieder der Ewigkeit laut werden. Denn die Ewigkeit ist erfüllt mit Lobliedern derer, die einmal Aussätzige waren. Aussätzige, die er gereinigt hat. Darum fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Amen.